ARD Sounds.
Wir waren, ich weiß nicht, 100 Meter vielleicht unterhalb vom Gipfel. Und da wird das Gelände wieder flacher und ich war schon in dem Flachen gestanden. Und die Lena kam gerade so hinterher und ich habe dann ein Geräusch gehört, das ich nicht sofort zuordnen konnte. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass es ein Stein ist, ist er an mir vorbeigeschossen und hat die Lena direkt auf die Brust getroffen.
Servus, ich bin Caro Matzko und das ist mein Podcast Zitronen, Leben am Limo, jede Woche in ARD Sounds. Ich interessiere mich fürs Zwischenmenschliche, für Leute, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, die aber trotzdem weitergegangen sind, denen das Leben Zitronen gegeben hat, die ein Leben am Limit gelebt haben und die daraus Limonade gemacht haben. Heute treffe ich Erika Dürr. Sie ist Podcasterin, Bloggerin, Gleitschirmlehrerin in Ausbildung und Künstlerin. Und sie ist den Bergsportfans unter euch vielleicht unter ihrem Internet-Alter-Ego Uli Gunde bekannt. Begonnen hat die Karriere von Uli Gunde 2010 und zwar mit einem Reiseblog. Und eigentlich nur, weil Erikas großer Bruder damals gemeint hat, hey, bevor du allen immer von unterwegs eine Mail schicken musst, dann schreib doch lieber einen Blog und lade da auch gleich deine Reisefotos hoch. Dann können wir immer sehen, wo du gerade bist und wie es dir geht. Und schon bald hat dann die Erika gemerkt, da lesen nicht nur Freundinnen und die Familie mit, sondern ziemlich viele andere auch noch. Und so wurde aus dem Reisebloggen ein Beruf. Heute gibt's auf ihrer Uli Gunde Website nicht nur Reiseberichte und Fotos, sondern auch Bergbilder, die sie selbst malt. Und seit 2019 auch einen Podcast, für den sie Bergmenschen zum Gespräch lädt. Es geht um Freiheit und um Faszination, aber auch um Angst und um Verlust. Und Verlust hat Erika selbst erlebt, weil bei einer gemeinsamen Bergtour ihre Freundin Lena ums Leben gekommen ist. Für ihre Podcast-Gespräche hat Erika einen kleinen Bus zum Podcast-Studio umgebaut. Und genau dort sitzen wir jetzt, an einem großen Holztisch mit Kaffee, Wildblumen und Blick auf die Allgäuer Berge.
Zitronen. Leben am Limo. Mit Caro Matzko.
Also es ist schon ursprünglich definitiv als Podcast-Studio so gedacht. Deswegen habe ich das auch so konzipiert, dass dieser Tisch hier so groß ist, weil also man hat eh schon nicht viel Platz. Aber mir war schon wichtig, dass man möglichst weit weg voneinander sitzt, um ja eine Privatsphäre zu haben. Und gleichzeitig wollte ich aber auch ein Studio schaffen oder ein Wohnzimmer, wo ich meine Gäste zu mir einladen kann, wenn ich zu ihnen fahre, weil es einfach doch eine andere Qualität hat. Und so sind sie meine Gäste. Aber ja, ich kann hier drin auch schlafen. Also ich wohne hier auch über manche Zeiten auch mal drin, aber ich habe immer noch eine Wohnung. Also ich könnte, glaube ich, dieses 100% Vanlife nicht, weil ich ehrlich gesagt auch so Dusche, fließend Wasser, viel Stauraum, Couch, finde ich schon auch ganz gut.
Ja, aber jetzt ist gerade einer vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Wir stehen hier jetzt wirklich oben am Acker mit schönem Blick auf die Berge, die heute leider von Wolken verschleiert sind. Dass du so nah an den Bergen bist, das ist eigentlich Familiensache bei dir, oder?
Eigentlich sind meine Eltern mehr Wasserfechse, die sind Segler. Also wir waren wirklich monateweise auf dem Schiff. Ich habe noch zwei größere Brüder. Meine Mutter ist Lehrerin, die hat dann die auf dem Schiff teilweise auch unterrichtet. Und ja, wenn sie mal nicht auf dem Wasser waren, dann sind, zumindest mein Papa ist schon auch in die Berge gegangen. Aber es gab wirklich eine lange Zeit, wo ich Berge vollkommen bescheuert fand. Also Klassiker, dass die Eltern das gerne machen, dann findet man es selber doof. Witzigerweise habe ich irgendwie trotzdem irgendeine Intuition gehabt, dass es für mich ganz klar war, dass ich bin am Bodensee aufgewachsen, dass ich auf jeden Fall nah an den Bergen studieren möchte. Und damit habe ich dann den Grundstein gelegt. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass ich so dieses für mich richtige Bergsteigen, Klettern, Alpinklettern, Mixklettern, Eis, dass ich das alles eh nicht kann, weil ich ja so wahnsinnig Höhenangst habe. Und deswegen habe ich mich super langsam rangetastet. Also ich erinnere mich noch, dass ich dann mir einen roten Wanderführer gekauft habe. Und dann habe ich mit den blauen Touren angefangen und dann irgendwann mich mal an rote gewagt. Und ich erinnere mich, ich glaube, die erste schwarze Tour, das war für mich ein absolutes Highlight. Und ich habe mich da wahnsinnig drauf vorbereitet und ja, hatte da wahnsinnig Angst, das zu unternehmen. Und es hat dann eigentlich saugut funktioniert. Und so habe ich mich dann irgendwie über die Jahre immer mehr gesteigert und bin am Ende dann Sachen geklettert, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
Erika traut sich immer weiter hinaus. Aber die Angst verschwindet dabei nicht. Sie wird zu einer ständigen Begleiterin. Besonders wichtig ist für Erika deshalb eine Kletterpartnerin, mit der sie sich nicht klein und abhängig fühlt. Und das ist ihre Freundin Lena. Gemeinsam wachsen die beiden über sich hinaus.
Die Lena habe ich kennengelernt, als ich bei Outdoor Active gearbeitet habe. Das kennen viele heute inzwischen als Alpenverein Aktiv. Das ist auch eine Online-Tourenplattform, die genau hier in Immenstadt sitzt. Und sie war eine Arbeitskollegin von mir. Wir waren beide in der Redaktion und haben uns da angefreundet. Und wir waren klettertechnisch auf einem sehr ähnlichen Niveau. Beide wahnsinnig verschreckt, wahnsinnig ängstlich und irgendwie wenig selbstbewusst, was jetzt so Touren angeht. Aber wir haben halt sehr, sehr defensiv begonnen, Alpintouren zu unternehmen, also eben vor allem Alpinklettern, aber auch Hochtouren. Sie war eine begnadete Skifahrerin. Wir waren ganz viel auf Skitour unterwegs, auch hier im Allgäu. Das war noch zu einer Zeit, wo man hier auch, ja, wo es einfach geilen Schnee hatte und man oft zum Sonnenaufgang vor der Arbeit einfach zusammen kurz mal irgendwo hochgelaufen ist. Und sie war dann auch mein Model natürlich, weil sie einfach so schön gefahren ist. Genau, und so haben wir uns da rangetastet und sind dann doch immer krassere Touren gegangen, so für unsere Verhältnisse. Und das war schon speziell, weil, also ich hatte auch natürlich männliche Partner. Der Michi, mit dem ich zusammen war zu dieser Zeit, der war ein begnadeter Kletterer, der war auch im Expeditionskader vom Alpenverein. Der hatte wahnsinnig viel Erfahrung und konnte das natürlich, was ich klettern konnte, aus dem Stegreif klettern. Und das ist auch ein Privileg, mit solchen Leuten unterwegs sein zu dürfen. Aber es kann sehr leicht passieren, dass man sich da dann schnell überfordert, weil man immer 1,5 Schritte raus aus der Komfortzone unterwegs ist, immer hart an der Grenze zu dem, was man halt auch kann. Mhm. Und da waren die Touren mit Frauen und speziell mit der Lena irgendwie eine schöne Ergänzung. Es ist schon so, dass in einer Seilschaft zwischen Frau und Mann schnell so eine Dynamik entsteht von wegen, ja, mach du, weil du bist ja der Mann, du bist ja stärker. Ist ja auch meistens so. Ich meine, es war einfach so, dass der, keine Ahnung, 3-4 Grad stärker geklettert ist. Mit der Lena war es halt cool. Da waren wir irgendwie ganz souverän, ganz eigenständig unterwegs. Und da dann zu erleben, dass man das auch ohne ein Backup kann, das war magisch, war geil. War eine richtig, richtig geile Zeit.
Aber du hast jetzt immer wieder auch von Angst gesprochen. Das finde ich schon auch wirklich bemerkenswert. Wenn ich so deine Biografie erstmal nur so überfliege, dann sehe ich immer nur jemand, der gefühlt völlig angstfrei Sachen macht. Klettern, sich alleine hinaustrauen, zu zweit als Mädels irgendwo so eine krasse Tour machen. Da habe ich gedacht, du, die Frau, die scheißt sich gar nichts. Und jetzt sagst du, dass Angst bei dir so ein ständiger Begleiter war.
Ja, das ist interessant. Also ich denke da die letzten Jahre auch viel drüber nach. Ich glaube, es gibt verschiedene Levels von Angst, das schon. Also ich habe jetzt auch realisiert, dass das, was ich mache, jetzt auch nicht ganz normal ist oder jetzt so ganz. Also da braucht man schon irgendwie eine Art von Mut. Und witzigerweise in der Selbstständigkeit habe ich die, da habe ich überhaupt keine Hemmungen. Da habe ich ein totales Urvertrauen, dass es schon irgendwie kommt. Und wenn es nicht kommt, dann kommt irgendwas anderes. Aber am Berg hatte ich einfach immer eine riesige Angst vor der Angst. Ich hatte so eine Angst, in eine Situation zu kommen, wo ich mich jetzt fürchten muss. Nicht mal, dass ich jetzt abstürze oder dass ich jetzt sterbe oder dass ich mich irgendwie wahnsinnig verletze, sondern es ist einfach nur die Angst vor diesem Gefühl, wenn du zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, 4 Meter oder 10 Meter über der letzten Sicherung stehst und einfach weißt, so fuck, ich bin hier falsch, ich komme hier nicht weiter, ich komme aber auch nicht mehr zurück, mir geht die Kraft aus. Diese Vorstellung, die hat mich so gelähmt, dass sie mich wahnsinnig ausgebremst hat. Ich habe die Ahnung, dass ich mehr Potenzial habe, aber ich komme nicht ran, weil ich immer so gelähmt bin von dieser Angst.
Der Punkt ist ja, dass du sehr wohl Erlebnisse hattest jetzt in deiner Sportlerinnenbiografie, die wirklich beängstigend sind. Also die ist ja zum Beispiel mal ein Griff aus der Wand abgebrochen.
Ja. Das, was du da ansprichst, das war in der Nordwand von der Großen Zinne. Das ist eine sehr, sehr hohe Wand, eine der ganz großen Nordwände der Alpen. Und wir waren eh schon fast oben und ich weiß gar nicht. Also
mit
irgendwie,
wem warst du da unterwegs?
Da war ich auch mit Michi unterwegs. Mhm. Und es war einfach, okay, das sind jetzt die letzten Seillängen, komm, jetzt lass uns Gas geben. Das hält schon. Ich hatte ja immer Angst vor Griffausbruch und dachte dann irgendwann so nach vielen, vielen Touren, ja, okay, hey, es ist noch nie was ausgebrochen, was soll jetzt sein? Und jetzt gebe ich einfach Gas. Und dann war es ein großer Quergang über ein sehr, sehr großes Dach. Also das heißt, das ist, die Wand hat der, die ist relativ senkrecht und dann hat sie oben ein sehr großes Dach. Und dann bin ich an dem Rand, wieder am senkrechten Rand von diesem Dach rübergequert. Also ich war im Nachstieg, der Michi war schon vorgeklettert und hatte eben das Seil da eingehängt. Und ich wollte einfach nur schnell hinterher. Und habe ich halt sehr viel Gas gegeben und habe nicht mehr jeden Griff gecheckt. Und dann ist mir ein Griff ausgebrochen. Und dann bin ich da in...
Genau das, wovor du Schiss hattest.
Ja, genau. Und dann bin ich da in einen ziemlich großen Bogen da über dieses riesige Dach rausgefallen. Und das war natürlich beängstigend, weil plötzlich nicht mal mehr eine Wand vor einem ist, was an sich eigentlich gut ist, weil dann fällt man einfach ins Freie. Aber es war einfach auch gleichzeitig so, oh scheiße, hey, hoffentlich hat der Michi sich Mühe gegeben bei den Sicherungen, weil es kann schon auch manchmal sein, dass man oben raus denkt, so, ah komm, das ist jetzt leicht, das reicht jetzt irgendwie nur noch 2 Sicherungen. Und er hatte das gut gemacht und ich bin da halt da rausgeflogen und habe schon auch mächtig geschrien. Ich hatte auch relativ viel Zeit zu schreien. Da habe ich gemerkt, okay, das Seil strafft sich, aber nur eins von den beiden. Und dann habe ich halt hochgeschaut und habe gesehen, wie dieses relativ dünne Seil, an dem wir unterwegs waren, über diese Kante von diesem Dach so schrappt. Und das war irgendwie so, okay, ich glaube, ich sollte jetzt schnell hier wieder raus. Und ich wusste, wie das geht. Also ich habe dann einfach das so umgebaut, dass ich da aufsteigen konnte. Und dann war ich auch bald wieder zurück am Fels. Aber so im Nachhinein war es schon interessant, weil eigentlich, genau wie du sagst, es war eigentlich das, wovor ich Angst hatte. Also natürlich habe ich mich erschreckt und natürlich habe ich aus vollem Leib geschrien. Aber eigentlich habe ich auch gesehen, okay, ich bin voll ruhig geblieben. Ich habe sofort die Situation erkannt. Ich habe mich da selbst souverän rausholen können. Und ich bin dann auch noch die restlichen Seillängen dann rausgeklettert. Also es war eigentlich ein schönes Learning.
Als Erika an der großen Zinne ein Griff ausbricht, passiert genau das, wovor sie sich immer gefürchtet hat. Plötzlich verliert sie jeden Halt. Aber Erika erlebt dabei auch etwas Neues, denn in diesem Moment bleibt sie handlungsfähig. Das heißt, sie erkennt die Situation, sie findet eine Lösung und befreit sich selbst. Einige Jahre später jedoch macht Erika die Erfahrung, dass Können, Vorsicht und ein gutes Bauchgefühl nicht vor jedem Unglück schützen können. Im Sommer 2020 bricht sie mit ihrer Freundin Lena zum Schreckhorn bei Grindelwald auf.
Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist dieser wunderschöne Morgen. Es waren Traumbedingungen, es war ein wunderschöner Morgen, keine Wolke am Himmel, die Sonne ist gerade so langsam aufgegangen und wir hatten so eine Freude. Wir waren voll im Flow. Also wir haben viel gelacht, wir waren schnell, wir waren sicher, wir haben das saugut gemacht. Und ich erinnere mich auch an diese geniale Kletterei. Wir waren am Schreckhorn unterwegs. Das gilt als einer der anspruchsvollsten 4000er, einfach weil es keinen einfachen Normalweg hoch gibt. Das ist ein sehr großer Felsklotz einfach. Und man muss da so im, ich glaube, 3. Grad ungefähr klettern.
3. Grad heißt übersetzt kein Wandern, sondern richtiges Klettern, und zwar mit Händen und Füßen. Für erfahrene Alpinistinnen ist das technisch beherrschbar, aber ohne Seil in diesem ausgesetzten Gelände bedeutet jeder Fehltritt Lebensgefahr.
Und wir haben das ganz bewusst tatsächlich auch ohne Seil gemacht. Das ist jetzt für Leute, die sich da nicht auskennen, mag das irgendwie Wahnsinn klingen, aber das ist einfach eine ganz normale Abwägung, weil wir wussten, dass wir das klettertechnisch drauf haben und dass wir so natürlich auch viel schneller sind und viel schneller auch wieder aus diesem Gefahrenbereich sind. Und wir wussten, dass wir das können. Und also wir waren beide gleich erfahren. Die Lena war in der Bergwacht. Sie war gerade in so einem Gelände sogar eigentlich routinierter. Und wir waren, ich weiß nicht, 100 Meter vielleicht unterhalb vom Gipfel. Und da wird das Gelände wieder flacher und ich war schon in dem Flachen gestanden. Und die Lena kam gerade so hinterher und ich habe noch von ihr Fotos gemacht und habe dann ein Geräusch gehört, das ich nicht sofort zuordnen konnte. Ich kannte natürlich das Geräusch von fliegenden Steinen, aber das war irgendwie ein bisschen anders. Und in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass es ein Stein ist, ist er an mir vorbeigeschossen und hat die Lena direkt auf die Brust getroffen.
Wie groß war der Stein?
So groß wie eine Kiwi, wenn überhaupt. Und sie ist einfach nach hinten weggekippt und hatte die Augen zu. Also es war jetzt auch gar nicht irgendwie so dramatisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Sie ist einfach nur ganz friedlich nach hinten weggekippt und ist noch mit dem Rucksack auf ein Band aufgekommen. Und ich dachte noch so, ah gut, dass du das Seil hast, jetzt ist dein Rücken geschützt und dann liegst du jetzt halt da gleich unten auf einem Band und dann schauen wir einfach, was wir jetzt machen.
Was ist ein Band?
Ein Band ist ein Felsband. Also es gibt einfach so kleine Balkone, wo man ganz normal stehen kann in solchen Wänden. Das sieht oft von außen oder von weit weg sieht das immer so aus, als wäre das eine riesige senkrechte Wand. Aber das ist nicht der Fall. Das sind immer so Stufen. Und dann habe ich natürlich hinterher geschrien. und immer lauter geschrien, weil sie nicht geantwortet hat und ich es auch nicht sehen konnte. Sie ist nicht so, wie ich erwartet hatte, einfach auf irgendeinem Band weiter unten liegen geblieben, sondern sie war einfach weg. Also ich habe laut geschrien, ein bisschen weiter unten waren noch andere, eine andere Seilschaft und die haben auch nichts gesehen. Und dann habe ich sofort umgeschalten auf, okay, worst case. Und dann habe ich sofort die Rettung gerufen. Bizarrerweise hatte ich da oben tiptop Empfang. Und dann habe ich mich selbst gesichert und habe halt auf den Helikopter gewartet. Und das waren sehr lange Minuten, weil man da oben ist es natürlich eigentlich wahnsinnig still, aber man hört dann doch ständig Rattern, was nicht Rattern vom Helikopter ist, sondern einfach das Rauschen von den Bächen drumherum. Bis dann irgendwann der Helikopter gekommen ist und genau, der hat mich auch relativ direkt erkannt. Ich hatte natürlich auch markante Klamotten an, die haben mich erkannt, sind zu mir hergeflogen, haben signalisiert, okay, wir haben dich gesehen. Und mir war schon klar, was jetzt das Nächste ist, jetzt werden sie halt die Lena suchen. Und ich dachte, ja gut, jetzt wird der halt wahrscheinlich da irgendwie so mal kurz scannen, wo die liegt und dann fliegt er die an. Und dann hat er einen Kreis auf meiner Höhe gemacht und ist abgeflogen und 500 Meter tiefer hat er den nächsten Kreis gemacht. Und dann war es mir vollkommen klar, hey, wenn ihr da unten sucht, dann lebt die Lena nicht mehr. Genau. Und dann haben sie mich da rausgeholt und haben mich runter zur Hütte geflogen. Und das ist eben auch dieses Bild, das ich im Kopf habe, dass ich in diesem wunderschönen Morgen wieder zurück an der Hütte sitze, wo wir heute Nacht um eins losgelaufen sind. Und die Berge strahlen im Morgenlicht und alles ist einfach wunderschön. Und gleichzeitig steht dieser rote Helikopter vor mir und es ist einfach nichts mehr, wie es war. Und ich habe das nicht zusammengekriegt, wie aus so einem perfekten Moment oder so einem perfekten Tag, wie das so schnell eskalieren kann. Weil normalerweise hatte ich immer gedacht, wenn irgendwann mal was passiert, dann ist es so, da hatte man vorher schon ein Gefühl oder man sieht es kommen oder man macht irgendwas, was muss ich noch dachte, so, oh, das war jetzt gar nicht so smart. Und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Das war alles perfekt. Ähnlich eigentlich ein bisschen wie da in der Zinne, als mir der Griff ausgebrochen ist. Da war es auch nicht so, dass ich ein schlechtes Gefühl hatte. Und jetzt ist es schon wieder so passiert, dass aus dem Nichts heraus so was Schlimmes passiert ist. Und ja, letztendlich haben sie dann eben noch einen Bergführer holen müssen. Das ist also das Standardprozedere, um die Verunfallten dann einzusammeln. Und
du bist mit dem Helikopter dann mit runtergeflogen auch?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass sie die Lena direkt da geborgen haben. Also ich habe an der Hütte gewartet, zusammen mit einem Notarzt, der sich wahnsinnig gut um mich gekümmert hat. Und auch der Hüttenwart war auch da. Und ich meine, für den war das auch nicht das erste Mal. Aber es war schon, ich glaube, also ich hatte später nochmal Kontakt mit dem Notarzt. Der hat auch gesagt, es hat ihn einfach so wahnsinnig getroffen, weil er gesehen hat, dass wir überhaupt nicht irgendwie Harakiri unterwegs waren und dass wir gut ausgerüstet waren und erfahren waren und dass es dann Leute trifft, die einfach insgesamt eigentlich defensiv unterwegs sind. Das ist für die auch schlimm. Und genau, die Lena wurde dann in den Bergesack geholt und wurde tatsächlich auch noch an diesen Helikopterlandeplatz abgesetzt. Und der Notarzt ist auch hingegangen, hat da reingeschaut und ist zu mir gekommen und hat dann gesagt, sie ist tot. Und ich dachte in dem Moment so, ah ja, wow, ach was. Also es ist mir schon klar, aber im Nachhinein verstehe ich natürlich, warum er das gemacht hat. Wir brauchen diesen Moment, wo wir realisieren oder gesagt bekommen, sie ist wirklich tot. Das ist auch so wichtig, dass ihre Eltern sie dann auch noch mal sehen konnten.
Hast du sie noch gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Aber das hat mir gereicht, weil ich habe diesen Sack gesehen und ich habe den Notarzt gesehen, wie er reinschaut und dann mir sagt, okay, sie ist tot. Und tatsächlich wurden wir dann zusammen nach Grindelwald zurückgeflogen.
Das ist so furchtbar. Ich stelle mir das so furchtbar vor, dass du da neben deiner Freundin sitzt.
Ja, also ich glaube, man stellt sich das ein bisschen emotionaler vor, als es in dem Moment für mich war. Weil ich habe kognitiv verstanden, was passiert ist. Und gleichzeitig hat man da überhaupt keine Chance, das wirklich zu durchsteigen. Also natürlich haben wir uns immer damit auseinandergesetzt, mit welchem Risiko wir da unterwegs sind und was passieren kann. Aber das zu realisieren, das ist auch gut, dass das der Körper da noch nicht anfängt. Also es ist tatsächlich so, dass ich musste dann natürlich auch noch zur Polizei und da das nochmal alles beschreiben und bin letztendlich dann sogar alleine heimgefahren, weil mein Auto stand dort und ich dachte so, okay, jetzt fahre ich noch schnell heim, während ich in diesem Zustand bin, um dann zu Hause in einem Nest zu sein von Menschen, die ich kenne, wo ich dann aufgefangen werden kann. Und dann kam das auch erst über die nächsten Wochen. Also ich habe 6 Wochen lang nichts gemacht. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich weiß noch, ich hatte noch ein Fotoshooting 2 Tage später, das habe ich durchgezogen. Ich hatte denen aber auch gesagt, was passiert ist und dass ich versuche, professionell zu sein. Und das hat auch gut funktioniert. Und danach habe ich alles gecancelt und war einfach 6 Wochen lang einfach nur auf der Couch und habe einfach nichts gemacht. Also ich glaube, ich habe eine komische Art von Vertrauen in das Schicksal, weil ich denke, wenn es soweit ist, ist es soweit. Aber tatsächlich habe ich kein Vertrauen mehr in meine Art von Bauchgefühl. Weil jetzt hatte ich da ein gutes Bauchgefühl bei beiden Malen und es ist 2-mal was Krasses passiert. Und ich glaube, dann wird es natürlich auch schwierig, mit Risiko umzugehen, weil wo fängst du dann an? Man sagt im Bergsport immer so, ja, vertraue dein Bauchgefühl und spüre in dich rein und so. Und ich denke so, ja toll, ich habe reingespürt und es war alles in Ordnung und es ist 2-mal so schief gegangen. Wie soll ich denn jetzt weitermachen? Also wie soll ich sicher diesen Sport, sowohl das Bergsteigen als auch jetzt das Gleitschirmfliegen gestalten, wenn es einfach immer passieren kann? Und es ist eine Frage, die bis heute bleibt. Und ich sie vielleicht auch einfach ein Stück weit akzeptiert habe. Tatsächlich ist es vielleicht auch eine Art von Chicken Way oder so eine sehr einfache Variante zu sagen, naja gut, wenn es passiert, dann passiert es halt. Aber tatsächlich ertappe ich mich bei diesem Gedanken. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich Harakiri irgendwie mit keiner Vorbereitung mehr irgendwelche Sachen unternehme, aber ja, vielleicht ist es einfach so, dass manche Dinge so oder so passieren.
Naja, man könnte es ja auch so sehen, dass man sagt, okay, 2-mal bist du ja total gut davon gekommen.
Ja, naja. Also ja.
Also wenn du überlegst, wie der Stein ist an dir vorbeigesaust, ein paar Zentimeter und es hätte dich getroffen.
Ja, lieber das.
Sagst du das?
Ja.
Ja.
Weil es ist schwerer, mit Verlust umzugehen, als selber nicht mehr an dem Film teilhaben zu können, glaube ich. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen makaber und provokant, aber natürlich ist es viel schwieriger für die Hinterbliebenen, damit umzugehen, als mit der Person, wo es halt passiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich darüber hader oder mich ewig gefragt habe, warum sie und warum ich nicht und so. Aber ich denke mir so, Mann, hey, sie ist gerade mit ihrem Freund zusammengezogen. Sie war aktiv in der Bergwacht. Sie war einfach so ein schöner Mensch. Das macht keinen Sinn, dass sie gehen musste. Bis heute nicht.
Nach dem Unfall ruft Erika Lenas Lebensgefährten an und überbringt ihm die schreckliche Nachricht. Dann erreicht sie ihren Freund Michi, der gerade am Gardasee ist. Und Michi sagt ihr einen Satz, der für sie absolut entscheidend wird. Du bist nicht schuld. Ihr seid nicht schuld. Bis heute sagt Erika, dass ihr nichts so sehr geholfen habe wie dieser Satz. Ich sitze in ihrem Podcastbus und schaue auf ein kleines Bild an der holzvertäfelten Wand. Erika hat das Schreckhorn mit schwarzer Tusche gezeichnet, aus unzähligen, sorgfältig gesetzten Punkten. Der Berg, an dem ein wunderschöner Morgen innerhalb von Sekunden alles verändert hat. Bald entsteht in Erika ein Wunsch. Sie möchte an diesen Ort zurückkehren, auf diesen Berg. Aber nicht zu Fuß und nicht kletternd, sondern aus der Luft.
Ich glaube, das war sogar relativ schnell. Da sind der Michi und ich dann nochmal auf 2 Hochtouren gegangen, weil ich irgendwie auch dachte, naja, vielleicht macht es Sinn, schnell wieder zurückzukommen. Also ich habe letztendlich aufgehört mit Bergsteigen und mit Klettern, erstmal für eine lange Zeit. Also weil ich einfach vor allem dieses Gelände bis heute, so Felsen, die aus Gletscher rausragen. Also ich habe einerseits eine wahnsinnige Faszination nach wie vor. Dieses Gelände fasziniert mich. Es berührt mich so sehr, also speziell im Morgenlicht. Es gibt keine Landschaft, die mich mehr berührt. Gletscher, Felsen im Morgenlicht. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich da nicht mehr sein will. Ich kann das nicht mehr. Ich will da nicht mehr sein. Ich verstehe jeden.
Weil es dich zu sehr berührt?
Ich weiß gar nicht, was das ist. Wahrscheinlich schon irgendeine Art von Schutz, dass ich das nie wieder erleben möchte, was da passiert ist. Was natürlich Quatsch ist, weil es kann mir in anderen Situationen auch passieren. Aber ich habe halt die tiefschwarze Seite von diesem Gelände kennengelernt. Und ich will da einfach nicht mehr sein. Punkt. Genau, und gleichzeitig hatte ich aber dann schon relativ schnell so diesen Traum oder diese Gewissheit, okay, ich will auf gar keinen Fall mehr dieses Schreckhorn nochmal klettern, weil es wäre natürlich auch ein legitimer Wunsch, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt nochmal und dieses Mal bis zum Gipfel für die Lena. Aber die Vorstellung, an dieser Hütte zu sein, da nochmal hochzuklettern, diese Schlüssellänge zu klettern, ich kann, also auf gar keinen Fall, ich kann da nicht mehr klettern, ich will da nicht mehr sein. Aber was ich mir gut vorstellen könnte, wäre, dass ich da drüber fliege und sie auf diese Weise nochmal besuche, diesen Ort noch einmal besuche. Gleichzeitig war mir vollkommen klar, ich kann das nicht, weil ich konnte damals, als es passiert ist, so ein bisschen Thermik fliegen, Aber ich hatte lange nicht die Fähigkeit, so hochalpin in so anspruchsvollem Gelände Strecke zu fliegen oder Gleitschirm zu fliegen. Und war auch da, witzigerweise, so im Nachhinein bin ich schon fast ein bisschen gelangweilt von diesem Gedanken. Auch da dachte ich, ja, das werde ich eh nie können. Ich werde niemals so gut fliegen können, dass ich das schaffe. Genau, du rollst die Augen, ja, ich roll auch die Augen, weil ich mir denke, oh Mann.
Du hast so viel geschafft.
Genau, und trotzdem war ich so, das ist schon krass, wie sehr ich da in diesem Gedanken immer wieder drin bin, so ja, ich kann das nicht. Ich frage mich auch so, warum glaube ich das? Weil in der Selbstständigkeit habe ich gar kein Problem. Und wenn es um so, ich sage jetzt mal provokant, männerdominierte Sportarten geht oder Bergsport, da bin ich überzeugt, dass ich das nicht kann. Und auch da war es eben so, ja, das wäre natürlich Wahnsinn, aber boah, da werde ich halt wahrscheinlich eh nie hinkommen. Aber vielleicht, wenn es irgendwann so weit sein sollte, dann wäre das ein schöner Traum. Ich habe tatsächlich dann vor 2-3 Jahren Reisen begonnen, dass ich mal zumindest mal an diesen Startplatz hingehe, der so der nächste wäre. Das erste Mal bin ich hin mit einer guten Freundin, die inzwischen dort lebt, die auch diesen Startplatz sehr gut kennt. Und dann war das so, okay, ja, okay, so sieht es hier also aus. Und da drüben ist das Schreckhorn. Also es ist wirklich, man startet einfach genau gegenüber. Streckenmäßig ist es nicht weit. Naja, und dann war ich irgendwann mal alleine dort und habe schon gemerkt, so, oh krass, okay, jetzt traue ich mich das sogar schon alleine. Und dann war ich im Jahr drauf wieder dort und auch immer so ungefähr um die Jahrestage. Und ja, irgendwie hat der Traum nicht nachgelassen. Und dann habe ich das auch in einem Podcast mal erzählt und dann kam sogar auch noch ein Schweizer und hat gesagt, so, hey, wenn du das machen willst, dann meld dich. Es gibt nicht so viele Tage, wo die Basis, also die Wolken so hoch sind, dass man wirklich über dieses Schreckhorn fliegen kann. Aber ja, vielleicht geht es sich ja irgendwann mal aus. Aber das ist eben auch so schwierig beim Gleitschirmfliegen. Oder? Du hast irgendwie eben vielleicht, ich weiß es nicht, 10 Tage oder so im Jahr, wo wirklich solche Bedingungen sind, wo du da relativ gut hinfliegen kannst.
Das heißt, du musst Zeit haben, du musst da sein und es sind diese 10 Tage im Jahr.
Und du musst dann auch noch mental ready sein, also in doppelter Weise, weil einmal musst du natürlich, du musst fliegerisch parat sein, also du musst den Muttag haben, du brauchst einen gewissen Mutausbruch auch, dass du jetzt sagst, okay, alles klar, jetzt mach ich das hier.
Der Muttag ist schön.
Ja. Und dann müssen die Bedingungen natürlich auch noch passen, also es kommt schon einiges zusammen. Und dann war ich dieses Jahr dort, witzigerweise mit einem Podcast-Gast, der sehr, sehr gut fliegt. Und wir hatten eigentlich an diesem Tag einen Podcast ausgemacht. Und er dann so, ey, komm, ich habe morgen auch noch Zeit, lass uns heute fliegen gehen. Von genau dort. Und lass uns einfach schauen, was passiert. Und dann war aber klar, okay, das ist wahrscheinlich nicht der Tag, wo man jetzt wirklich gut an Schreckhorn fliegen kann. Aber dann haben wir dort schon mal eine sehr, sehr schöne Runde geflogen. Und ich habe mich schon wieder ein bisschen näher rangearbeitet. Und dann war ich, weiß nicht, 2 Wochen später verabredet mit einem Fluglehrerkollegen. Und dann hat sich alles gefügt. Es war genau die Woche, wo klar war, okay, der Donnerstag, da ist die Basis so hoch, dass es funktionieren könnte. Wir haben nicht so viel Wind, das heißt, die Bedingungen werden nicht allzu anspruchsvoll sein. Man fliegt da schon verhältnismäßig tief hinten rein, also weit in dieses Gletschergebiet. Da will ich schon ein bisschen Puffer haben, um auch wieder rauszukommen. Und letztendlich war es so, der Max, mit dem ich da unterwegs war, der hat mich wahnsinnig gut supportet auf dem Weg hoch, weil allein schon hochzufahren, also nach Grindelwald hochzufahren mit dem Wissen, heute könnte der Tag sein, wo dieser Traum in Erfüllung geht. Und was mache ich jetzt damit? Also jetzt darf ich es nicht verkacken, aber ich will auch gütig mit mir sein. Also ich will mich jetzt auch nicht zwingen, aber ich will natürlich die Chance eventuell schon nehmen. Aber ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Und dann, es war einfach alles so, oh Gott, und dann siehst du die ganze Zeit noch dieses Schreckhorn auf der anderen Seite und du siehst schon so, okay, das Wetter entwickelt sich wirklich so, wie es prognostiziert war. Und er hat dann für mich das bisschen so übernommen, wann wir starten und hat so ein bisschen die Wolken beobachtet und letztendlich sind wir zusammen rausgestartet und haben die erste Thermik aufgedreht und waren da schon.
Aber habt ihr einen Tandemsprung gemacht oder bist du selber geflogen?
Wir sind beide einzeln geflogen. Also
ach,
genau.
Krass.
Ja, genau. Also ich war mit meinem Schirm, er war mit seinem Schirm und wir sind zusammen gestartet, gleichzeitig ungefähr und haben uns dann zusammen in der ersten Thermik hochgearbeitet auf schon 3000 Meter oder sowas. Also wir waren schon sehr, sehr hoch und dann sind wir losgeflogen und er hat schon gesagt so, scheiße, ihn gruselt's. Also wir waren per Funk verbunden und er konnte da einfach auch total offen dazu stehen, dass es ihn gerade einfach beeindruckt. Ich meine, er war jetzt noch nicht so oft in 4000ern unterwegs und dann war er da einfach ein bisschen angespannt und ich auch. Und letztendlich sind wir dann rüber schon mal an die Ridge, die zum Schreckhorn führt und er hat dann durchgefunkt so, hey, packt es nicht. Er fliegt nochmal raus, er kann das gerade nicht. Und dann wäre das für mich natürlich die beste Legitimation gewesen, zu sagen, okay, dann mache ich es auch nicht. Das wäre normalerweise meine Haltung gewesen, weil ich immer Angst hatte vor Thermik und Angst vor auch alleine fliegen und so weiter. Und dann ist er umgedreht und ich dachte auch so, oh, okay, gut, dann kann ich ja jetzt auch umdrehen. Aber irgendwie bin ich jetzt da und irgendwie, ich probiere es mal. Und dann habe ich so weiter probiert. Und der Wind hat mich so ganz langsam immer weiter Richtung Schreckhorn gedrückt, ganz sanft. Und das war auch eine ganz angenehme Thermik. Also es war wirklich alles gut. Und naja, dann bin ich auf jeden Fall weitergeflogen. Und dann war ich auf 4000 Meter. Ich war genau also neben dem Schreckhorn auf Gipfelhöhe und bin dann rübergeglitten und bin tatsächlich genau, wirklich literally genau auf der Höhe angekommen, wo der Unfall passiert ist, genau an der Ridge. Und das war schon interessant. Auch da muss ich sagen, das stellt man sich jetzt vielleicht ein bisschen emotionaler vor, ich war da schon mit Fliegen beschäftigt. Also es war schon so, dass ich war da schon angespannt und ich war jetzt auch nicht super relaxed und habe da dann irgendwie noch 10 Minuten rumgekreist, sondern ich bin da hingeflogen, habe meine Kamera laufen lassen, habe mir das angeschaut, bin noch einmal umgedreht, habe mir das noch ein letztes Mal angeschaut, auch die Westwand oder Nordwestwand, wo sie vermutlich abgestürzt ist und bin dann weggeflogen. Das war so ein emotionaler Tag, aber jetzt gar nicht so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass das irgendwie alles so dann dieses Kapitel geschlossen hat oder ich der Lena nochmal so wahnsinnig nah war, sondern also einfach so, krass, hier kommen gerade so viele Sachen zusammen. Ja, hier schließt sich einmal dieser Traum, den ich hatte, seit die Lena abgestürzt ist. Ich bin tatsächlich dorthin gekommen oder wo ich nochmal hinfliegen wollte, aber auch wieder so ein Moment, wo ich immer dachte, ja, ich kann das nicht. Und jetzt habe ich es gemacht und nicht mal mit Support von jemandem, der vorfliegt, sondern ich habe es einfach komplett alleine geflogen. Noch dazu unter einem Schirm, den ich noch nicht lang habe und der auch relativ sportlich ist. Und so war es einfach ein ganz besonderer Tag.
Ich sitze in Erikas mobilem Podcast-Studio und halte die ganze Zeit die Luft an. So zittere ich mit, als sie mir diese Geschichte ihrer Rückkehr zum Schreckhorn erzählt. Und am Ende merke ich, möchte ich einen Jubelschrei loslassen, weil ich instinktiv die Erleichterung spüren möchte. Ich wünsche mir beim Zuhören die Geschichte von dem einen Flug, der alles heilt und ein Kapitel irgendwie versöhnlich abschließt. Aber so einfach ist es eben nicht. Erika sagt selbst, dass sie Lena dort oben nicht plötzlich besonders nahe war. Die Trauer ist nicht verschwunden und auch die Angst ist geblieben. Erika schenkt mir aber einen Perspektivwechsel. Viele Menschen, mich eingeschlossen, sagen von sich, sie hätten Höhenangst. Aber vielleicht haben wir ja gar nicht vor der Höhe selbst Angst, sondern davor, den Halt zu verlieren und abzustürzen. Und das ist ein Unterschied. Denn gegen die Höhe können wir wenig tun. Aber wir können lernen, uns zu sichern, unsere Fähigkeiten zu trainieren und uns Werkzeuge für den Moment zu erarbeiten, in dem die Angst kommt. Und genau das hat sich bei Erika verändert. Sie traut sich inzwischen zu, mit ihrer Angst umzugehen. Sie hat sich jahrelang an diesen Flug herangearbeitet und eine Ausbildung zur Gleitschirmfluglehrerin begonnen. Und heute hört sie neben der warnenden Stimme zum ersten Mal auch noch eine zweite Stimme. Erika nennt das ein bizarres neues Selbstbewusstsein. Und diese Stimme stellt immer eine neue Frage. Was, wenn ich's kann?
Hey, ja, vielleicht kann ich's ja. Was ist, wenn ich's kann? Das ist gerade sehr, sehr schön. Und gleichzeitig habe ich so sofort diese Stimme, dieses kleine Teufelchen auf der Schulter, das sagt so, jetzt sei nicht überheblich, sei vorsichtig, pass auf dich auf, mach langsam, sei defensiv. Ich ahne, dass einige Frauen das nachvollziehen können, dass wir das immer so mitbekommen haben, so alles zu bedenken und immer vorsichtig zu sein und bloß auf uns aufzupassen. Die Statistik gibt uns ja auch recht im Gleitschirmsport. Über 70% der Unfälle passieren Männern. Das ist schon auch so, weil wir halt oft auch mal einfach sagen, einerseits, okay, das ist mir nicht wert. Oder weil wir halt irgendwie 7 Schritte vorher umgedreht sind, weil da ja was passieren könnte. Da jetzt die Balance zu finden, einfach mal zu sagen, okay, ja, vielleicht kommt es ja auch gut. Nicht immer so mit komplett Handbremse unterwegs zu sein, das ist gerade irgendwie so mein Lernfeld.
Ja, du nimmst es ja auch ernst. Du hast ja auch ein Seminar besucht, wo es eben auch viel um das Thema Handbremse und Angst ging, wo du mit anderen Frauen auch zusammengearbeitet hast. Erzähl uns von diesem Seminar.
Das habe ich überhaupt nicht aus dem Sportkontext begonnen, sondern eher aus einer Beziehungskrise damals. Und Da ging es eigentlich letztendlich um das Thema Selbstwert. Und das war eine Frauengruppe, das Coaching ging über 3 Monate. Das Hauptthema, an dem wir gearbeitet haben, war letztendlich Selbstwert. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr, wo ich dieses Coaching besucht habe, 2022, schätze ich ungefähr, 2023 wahrscheinlich, das war die Weichenstellung für das, was jetzt heute möglich ist. Das, was sich verändert hat, ist das Vertrauen, dass ich es kann oder dass ich es vielleicht lösen könnte. Und ich hatte halt irgendwie im Bergsport nicht dieses Vertrauen, dass ich es kann. Jetzt halt einfach auch zu realisieren, auch durch Erfahrungen, durchaus auch durch die Erfahrungen mit diesem Absturz an der Zinne, als auch von Lesers Absturz zu realisieren, so ja, aber also ich habe da zumindest noch reagieren können. Ich glaube, ich hatte auch immer Angst, dass Situationen passieren, in denen ich keine Werkzeuge mehr habe. Gerade beim Gleitschirmfliegen ist es auch so, ich meine, das ist ein Stück Stoff. Das kann auch einfach sich zusammenfalten und nicht mehr aufhalten. Und dann gehen einem irgendwann die Werkzeuge aus, wenn man nicht genug trainiert hat. Das ist ja letztendlich auch diese Angst vor der Angst. Du hast nur eine Angst, wenn du keine Werkzeuge mehr hast. Wenn du, wie gesagt, 5 Meter über dem Haken stehst und nicht mehr die Kraft hast, zurückzuklettern oder eine Sicherung zu legen oder irgendwie eine Lösung zu schaffen, dann kommt die Angst. Solange du Power hast und sagst, ja, okay, ich kann mich jetzt hier schon noch festhalten, notfalls klettere ich wieder runter, dann hast du eigentlich auch nicht diese ganz schlimme Angst. Und eben diese Realisation, dass ich sehr wohl Werkzeuge habe und dass ich nicht per se davon ausgehen muss, dass ich es nicht kann, sondern dass es die Option gibt, dass ich es sehr wohl kann. Das ist, glaube ich, das, was ich in diesem Coaching auf eine ganz subtile Weise gelernt habe. Es ist nicht so, dass ich während des Coachings schon gedacht habe, so, wow, okay, jetzt hat sich alles verändert, sondern es kam einfach so über dieses Jahr. Und seitdem sehe ich die Früchte, die dieses Coaching getragen hat.
Und was würdest du jetzt anderen Frauen ganz speziell raten?
Ja, vielleicht ein Coaching zu Selbstwert und Selbstvertrauen. Also es ist ja auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu besuchen. Und es halt aber auch probieren. Also ich muss zugeben, ich bin inzwischen manchmal ein bisschen fast schon genervt, wenn Frauen so schnell aufgeben und sagen, ah, das kann ich eh nicht. Nee, das mache ich nicht. Du musst ja nicht gleich in die Nordwand einsteigen und du musst ja auch nicht gleich dich irgendwie unter einen super aggressiven Gleitschirm hängen und du musst, keine Ahnung, du musst ja nicht gleich immer so on top einsteigen, aber mach doch mal einen Schritt. Probier es einfach mal aus, ganz vorsichtig und schau, was passiert. Weil es kommt allermeistens nicht so schlimm, wie du denkst. Und selbst wenn es schlimm kommt, kommt es wahrscheinlich anders, als du denkst. Aber diese ganzen Ahnungen, diese 1000 Filme, die gerade kreative Menschen so im Kopf haben, das ist gar nicht so oft, dass die wahr werden. Aber sich nicht ausbremsen lassen von dieser permanenten Angst, sondern dem ein bisschen entgegenzugehen und zu sagen, okay, ich schau mal. Ich schaue erst mal, ob es wirklich so schlimm kommt. Ich mache mal einen Schritt. Und wenn der eine Schritt noch gar nicht so schlimm ist, meint vielleicht noch einen zweiten. Es ist ja auch so, bei diesen großen Wänden, die wir so klettern, es ist ja nicht so, dass wir hingehen und in einem Zug das ganze Ding durchklettern. Das sind ja viele Seillängen. Das sind immer wieder so 20, 30, 40 Meter Abschnitte, die klettert man und danach kann man auch wieder umdrehen und so. Also man geht das einfach schrittweise an. Das ist irgendwie, das ist das, was ich gelernt habe.
Das war Zitronen, Leben am Limo. Ich bin Caro Matzko. Mein Gast war heute Erika Dürr alias Uli Gunde. Erika, danke für deine Geschichte, den starken Kaffee im Bus und für diesen vielleicht sehr wichtigen Gedanken. Mut bedeutet darauf zu vertrauen, dass wir einen nächsten Schritt finden können. Wenn ihr eigene Zitronengeschichten habt, Gedanken zu dieser Folge oder wenn ihr Menschen kennt, die ich unbedingt treffen sollte, dann schreibt uns an zitronen@br.de. Um die nächste Zitronenfolge nicht zu verpassen, lasst uns doch ein Abo da. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Franziska Timmer, Lena Sauerer und Lauri Reichert. Produktion Rainer Schaller. Distribution Lena Sauerer. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für euer Leben mit den Bergen. Kadi, Lisa und Toni sind ziemlich unterschiedlich, aber genau das macht ihren Vibe aus. Und was sie verbindet, ist ihre Liebe zu den Bergen und die Art, wie sie sich gegenseitig pushen, auffangen und inspirieren. Im Podcast nehmen sie euch mit nach draußen, treffen spannende Bergfrauen. Erika war dort auch schon zu Gast. Sie teilen ihre Erfahrungen und sprechen auch über die großen Themen, die uns alle beschäftigen, von Selbstvertrauen am Berg bis zu den Herausforderungen im Alltag. Wenn ihr auch gerne draußen seid, die Berge liebt oder einfach Lust auf ehrliche Gespräche habt, dann hört da mal rein. Ihr findet Bergfreundinnen natürlich auch in ARD Sounds.